Du. Okay, Matthäus 21. Heute wird spannend. Jesus tritt jetzt in Jerusalem ein. Als Lamm. Als sie sich nun nach Jerusalem näherten, also Matthäus 21, Vers 1, und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr, also ein junger Esel. Schau, die binden, warte, finden und ein Fohlen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Genial, oder? Ich meine, ich kenne das, ne? Also erstmal zur Situation hier, bevor ich anfange zu. Ich meine, da ist der König, der Schöpfer, ne, der von Anfang an da war und ohne den nichts wäre, sagt Johannes. Ne, und ich meine, dieser König reitet jetzt ein mit dem Blick nicht darauf zu regieren, sondern mit dem Blick darauf, sich zu opfern, ne? Als Schlachtlamm, als weniger als Mensch. Ne? Prost. So ein, ne? Und sein Blick ist sicherlich auch aufs Kreuz gerichtet und sein Blick ist auch auf die Leiden gerichtet, die da kommen, aber ist trotzdem ist sein Blick nie auf sich selbst gerichtet, sondern auf den Vater und auf die Menschen, auf seine Schafe. Ne? Und er reitet da rein, er weiß genau, was jetzt passiert, er weiß genau, was auf ihn zukommt. Und wir sehen ja im Garten Gethsemane, dass es nicht leicht ist. Aber trotzdem sieht er die Menschen dort. Ne? Und die ganze Stadt hat sich versammelt, Passa ist bald nah. Über 2,5 Millionen Menschen, nur in Jerusalem. Massenauflauf. Alle kommen von überall, von allen Gegenden zur Stadt Jerusalem, um zu opfern, um anzubeten, um zu feiern und um Gott zu preisen. Ne? Und da ist jetzt Jesus und seine Jünger und eine Schar von Menschen hinter ihnen. Und er steht jetzt da und das ist doch Gottes Stimme für uns. Ne? Ich meine, wo Gott zu uns sagt, gib denjenigen das und das. Ne? Gib denjenigen so viel Geld, gib denjenigen deine Zeit oder gib denjenigen eine Jacke oder was weiß ich. Ne? Ich weiß, so oft waren wir in Situationen, weil wir auf Spenden leben, so, wo man eine Rechnung hat und konnte es nicht bezahlen. Es war ein bestimmter Betrag. Und wenn eine große Rechnung kommt, dann ist es viel zu viel. Ne? Ich weiß noch, als ich zum Glauben kam, habe ich von meinem alten Leben 500 € geschuldet oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich sage jedes Mal eine andere Zahl mittlerweile, aber ist egal. War echt viel. Und ich hatte kein Geld. Und ich habe damals schon von Spenden gelebt, in einer Studentengemeinde, wo kein Geld war. Ist ja logisch. Und ich habe gesagt: Gott, okay, ich soll dir dienen. Und du hast gesagt, du wirst für mich sorgen, aber das ist halt noch Schulden von meinem alten Leben. Ich brauche dann das Geld jetzt. Das war schon eine Mahnung, also Anwalt. Das ist genial. Ich war bei einem Freund Marlon und als ich fertig war, sagte: Hey Stefan, komm her, meine Frau und ich, wir haben gestern Abend, hat Gott uns gezeigt, wir sollen dir 500 € geben. Ne? Also, ich habe zu Gott immer gesagt: ich werde nie sagen, wenn ich Geld brauche, ich werde nie sagen, wie viel ich brauche, wenn ich was brauche. Ne? Du musst für alles sorgen. Ansonsten bist du kein guter Chef. Ne? Aber er ist ein guter Chef, von daher brauchte ich mir dann die Sorgen machen. Ne? Aber ich habe zu ihm gesagt: Du weißt genau, was ich brauche, wenn ich eine Familie später habe, jetzt. Weißt du, was meine Familie braucht? Also wenn wir mehr brauchen im Monat, dann musst du uns auch mehr geben. Ne? Und Gott macht's. Seit Jahren, er legt es einfach jemandem aufs Herz und derjenige gibt dann. Und wenn ein Auto kaputt ist oder so, was bei uns ständig ist, dann ist genau in der Zeit auf einmal mehr Geld da. Und wir können es bezahlen. Bis jetzt können wir alles bezahlen. Gott ist treu und Gott redet hier auch zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen: Geht und dient mir. Holt den Esel her und das Kind, und ihr seht da jemanden, der auf euch zukommt, und sagt einfach: Das ist für den Herrn, für Jesus. Ne? Und er wird es euch, steht hier, sogleich senden. Ne? Und es passiert auch. Du musst dir mal die Situation vorstellen. Es ist so, als ob Gott dich zu mir schickt, ne? Und sagt: pass mal auf, geh mal da an die Parkstraße 3 zu Spielau, ne? Und klingle da und sag: Autoschlüssel bitte. Jesus braucht das Auto. Und dann gehst du mit meinem Schlüssel, mit meinem Auto weg. Ich kenne dich gar nicht, sagen wir mal. So ist die Situation hier. Ich meine, der Esel damals, das war das Auto, ne? Die waren teuer. Die waren viel wert. Und die kommen hierher und klauen gleich zwei. Also nicht klauen, aber nehmen gleich zwei weg. Ne? Ein toller Mann, oder? Ich meine, der dient Jesus sofort mit seiner Habe. Und er sagt was der Herr will, das kriegt er auch. Ich müsste viel über den Typen nachdenken. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, der wurde gesegnet dafür. Ich kenne das so von mir. Gott legt mir öfters was aufs Herz, was ich geben soll. Und wenn ich es gebe, weißt du, mein Gehorsam, unser Gehorsam, egal was Gott verlangt von uns oder was wir geben sollen, manchmal verlangt er Dinge, wo unser Herz dran hängt, die uns Spaß machen, die aber keinen Platz gerade haben. Ja. Aber alles, was er verlangt, und wenn wir gehorsam sind und geben, dann ist unser Gehorsam ein Segen für andere. Das muss uns halt auch bewusst sein. Ne? Ein gehorsames Leben segnet andere Menschen. Ne? Und ich meine, ich sehe in dem Moment nur, was ich geben soll. Ja. Aber es macht Spaß, darüber nachzudenken, was andere empfangen, dadurch, dass ich gebe, ne, und vertraue. Und ich weiß aus Erfahrung, wissen wir alle, Gehorsamkeit segnet nicht nur andere, es segnet auch uns. Ne? Jesus hat gesagt, geben ist seliger denn nehmen. Und wer gibt, der wird hundertfach empfangen. Ne? Also es ist eigentlich clever, auf Gott zu hören und zu geben, wenn er was sagt. Ne? Ich meine, wir empfangen eh mehr, als wir geben. Und andere machen wir auch noch glücklich. Ne? Alle Parteien hier, die Diener von Jesus, die er schickt, um zu holen. Und die andere Partei, die geben soll für Jesus, sind hier in Gottes Plan. Und nicht nur, dass sie hier einander dienen und sich segnen und gehorsam sind. Nee, weil es macht ja auch Arbeit, erstmal dahin zu latschen und überhaupt zu vertrauen, okay, werden wir vielleicht erschossen, wenn wir dahin gehen oder so, ne? Die Esel einfach mitnehmen, ne? Gehört auch Glauben und Vertrauen dazu. Aber bei uns ist es ja noch viel mehr als das, und das kannst du sehen im Weitlesen. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger gingen hin, taten, wie Jesus ihm befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn drauf. Jeder von uns steckt in Gottes Plan, das wissen wir. Da muss ich drüber nachdenken heute, okay, Gott hat einen Plan mit mir auch, auch wenn ich jetzt gerade nicht so vielleicht seinen Plan erkennen kann oder den Sinn oder das Gewicht, ne, von meiner Funktion gerade oder von dem, was ich tue in meinem Dienst oder von dem, wofür ich bete. Ne. Ich weiß noch, manche Studenten haben immer gemeckert, Mann, ich will Gott dienen und was Wichtiges machen und ich muss die Prüfung lernen. Und ich komme zu nichts anderem als zur Prüfung lernen. Ne? Aber genau das ist ja auch eine Zeit in unserem Leben, wo wir in Gottes Plan sind. Und in der Zeit ist halt dran, Prüfung zu machen und nicht irgendwie groß Missionar zu sein. Ne? Weil Gott das als Werkzeug benutzt für später. Wenn ich überlege, ich stecke in Gottes Plan und jede Minute, jeder Tag, jede Stunde stecke ich da drinne. Und auch wenn es unwichtig scheint, ist es doch für den ganzen Plan voll wichtig, dass ich gehorsam bin und einfach den Weg glücklich gehe im Vertrauen. Ne? Sonst liegt so viel Wert in diesem kleinen Ding. Und ich bin echt gespannt, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir sehen. Ne? Dann werden wir so einen Rückblick wahrscheinlich machen über Gottes Plan mit unserem Leben hier. Wir werden denken, Mann, das schien mir so sinnlos und dämlich, so fruchtlos, und trotzdem im Ende, jetzt weiß ich, warum du das so gemacht hast. Ich weiß, für Frauen ist es schwer, die dann zu Hause bleiben wegen Kindern, ne? Und immer das Gleiche machen, immer putzen, immer waschen, immer sich das Gelabel von den Kindern anhören, ne? Immer meckern und zensieren und dann noch einen Mann haben, den sie ertragen müssen, ne? Und hinterher putzen. Ich meine, aber trotzdem denke ich, dass jede Mutter im Nachhinein dann, wenn sie im Himmel ist und Jesus treu war und dort ihm gedient hat, einfach erkennen, was ihr Dienst, diese Zeiten im Leben, ne, diese 20 Jahre oder was das ausgemacht hat. Und ich sehe es bei meiner Frau, es verändert. Es spricht sie, es lässt sie wachsen und es bringt eine Schönheit in ihr zum Vorschein, die vorher noch nicht da war. Ne? Weil nie ruhig ist. Man nur am Meckern ist. Und weil nur Krieg ist, Kinder bekriegen sich immer. Das ist kein Frieden. Ne? Von früh bis nachts. Und dann stehen die auch noch viel zu früh auf. Das ist schrecklich. Und trotzdem ist es eine Zeit, wo Gott uns dann erwachsen macht und reifen lässt. Also, ich sehe voll, wie Gott einfach einen Gesamtplan hat. Und er erfüllt damit eine Prophezeiung, die hunderte Jahre vorher prophezeit wurde. Damit alles passiert so, wie es gesagt ist. Für eine Bestätigung für Jesus. Lesen wir weiter. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Das ist doch auch Hingabe, oder? Kannst du dir vorstellen, du nimmst jetzt deine schicke Jacke, die du erst bei H&M gekauft hast, und legst in den Dreck, dass jemand anderes, ein Esel, Jesus berührt, sondern nicht an den Füßen, dass ein Esel dann, wo Jesus drauf sitzt, drauf rumlatscht. Glaub mir, es ist ein Segen, Gott einfach sich hinzugeben, ihn anzubeten, mit vollem Herzen. Weil, selbst wenn Gott einen Esel wie mich benutzt und du mir in irgendeiner Sache dienst, ne, so ein dich ausbreitest, so ein ich auf dir rumlatsch, so ein weißt du, wir werden so viel empfangen, wenn wir uns gegenseitig erniedrigen und den anderen höher achten. Jesus hat gesagt, ich lehne mich so weit runter, dass ich auf meine Knie muss, um deine Füße zu waschen. Ich nehme meine schönen Sachen, die lasse ich zu Hause im Schrank und ich ziehe ein Sklavengewand an, um dir richtig zu dienen. Wir haben es gerade gelesen, demütig. Wo stand es denn? Ah ja, Vers 5. Siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf den Esel. Und zwar auf ein Baby, also auf ein Kind. Das ist Jesus, ne? Damals die Könige, und er ist König. Aber damals die Könige, die sind auf Pferden geritten in den Krieg rein. Und in der Stadt, in ihrer Stadt oder in ihrem Land, wenn Frieden war, sind sie auf Eseln geritten. Das war so die Limousine. Ne? Das Pferd war dann mehr der Panzer. Ne? Und wenn sie auf ihren Esel geritten sind, dann hieß das, der König richtet sein Land und er ist bei dem, was er zu tun hat als König, ne? Im Frieden. Und Jesus kommt hier, ne, und er ist König und er sitzt auf dem Pferd und er reitet in seine Stadt hinein. Keiner weiß das, aber es ist seine. Er ist ja Jesus, der Messias, der Retter. Ne, und guck dir das an, Jesus sitzt auf einem Baby-Esel, auf so einem jungen Esel. Das ist total demütigend eigentlich, auf so einem Jungtier zu reiten. Das hat man nicht gemacht. Das ist ein schwaches Tier, ein Jungtier. Es war stark für den Menschen, aber trotzdem. Ne? Ich meine, muss es den ganzen Menschen tragen und so weit reisen. So eigentlich belastet man die Jungtiere noch nicht so. Das ist so, als ob Jesus hier die Wahl hat zwischen einer Limousine, ne, um sich der Welt zu offenbaren, oder ein Audi, ne, oder halt ein Fiat Punto oder wie die Dinger heißen. Ne, wie heißen diese kleinen französischen Mini-Autos? Ein bisschen größer sind sie schon, so vielleicht. Na, ist egal. Naja, das ist zu teuer. Diese alten Klapper-Dinger, die in Polen nur rumfahren. Ah, sagen wir einfach, er sucht sich ein Krause-Du aus. Und kommt dann mit einem Krause-Du, kennst du das? Das ist eine alte Schwalbe, aber mit drei Rädern, mit so einem Pappdach. Ja. Er kommt dann mit einem Krause-Du rein in die Stadt. Ja. Als König. Und die Leute, die sehen ihn, und die Leute, die warten ja auf den Messias. Und das hier ist der Tag, genau der Tag und die Stunde, ich weiß gar nicht mehr, welcher Prophet das war. Habe ich vergessen nachzugucken, vorhergesagt hat. Sacharja, glaube ich. Nee, Daniel. Ist egal. Irgendein Prophet hat gesagt, in 470 Jahren zum Passa reitet der Messias ein in Jerusalem. Sacharja, genau. Genial, oder? Ich meine, auf den Tag genau pünktlich reitet Jesus aus dem Fühlen dort ein. Demütig, aber erhoben. Und die Leute warten ja an dem Tag. Und das ist was Besonderes. Die Leute warten ja auf den Messias. Und die kennen ja die Schrift. Das wurde ja gepredigt. Und die sehen da Jesus Christus jetzt ankommen. Und sie schreien, Vers 9, die Volksmengen, die vorausgingen und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, sprachen, Hosianna, bedeutet, hilf doch. Ne? Hosianna, dem Sohn Davids, also hilf doch, Messias. Sohn Davids war immer für den Retter, für den Messias. Gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn. Und da steht, Jahwe. Ja. Naja, halt Gott. Hosianna, also hilf doch in der Höhe, aus der Höhe raus. Und im Lukas steht noch, dass sie noch sagen, richte dein Reich auf. Hilf. Von oben. Und ich meine, ist verständlich. Das ist so, wenn wir vor Jesus kommen und Jesus offenbart sich uns und will uns was sagen und wir nehmen es auf. Ne? Wenn wir nicht im Geist sind und kein Leben im Geist führen, dann sehen wir und denken wir materiell. Ne? Und zeitbedingt und physisch. So ein Und die Juden hier, die haben schon, warten auf das Richtige, die sehen den Richtigen, aber sie haben materiell gedacht. Sie dachten, er richtet jetzt sein Reich auf und ganz Jerusalem wird über die ganze Welt verteilt. Er ist König über die ganze Welt und alle Heidenvölker werden sich zum Judentum bekehren. Sie dachten, jetzt reitet er ein und führt Krieg, aber er sitzt hier auf dem Esel, nicht auf dem Pferd. Jesus kommt wieder. Und dann hat er kein Sklavengewand an, sondern glänzendes Gewand. So, und da reitet er auf dem Pferd vom Himmel runter. Und dann wird er richten. Ne? So ein Richten zwischen die, die ihn lieben und die, die ihn hassen. Jesus spricht von einem geistlichen Reich. Ne? Und Jesus sagt so, dass er in uns ein geistliches Reich baut. Dass wir ein Tempel sind. Dass wir sein Bauwerk sind. So, dass wir die sind, in der arbeitet, in der wirkt und der baut. Und ich sehe mein Leben manchmal und ich denke so, Gott, was baust denn du gerade? Ich meine, ich weiß, was ich baue gerade, aber was baust du denn gerade? Ne? So, Jesus baut gerade sein Reich. Und manchmal dauert es eine Weile, einen Stein richtig zu formen, dass er passt. Müsste mal irgendwas aus Holz bauen. So. Manchmal muss man sägen und sägen und feilen und meißeln, damit es wirklich richtig passt, ne? Und nicht wackelt. So. Und als er in Jerusalem einzog, da kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, Mensch, wer ist denn das da? Und ist doch klar, ich meine, die machen da alle Vorbereitungen fürs Passa, die sind da schon am Opfern und Jesus reitet da rein und auf einmal diese Riesenmenge, die alles übertönt, das ganze Geschrei in der Stadt, ne, ist dieses Geschrei da draußen, was sich immer näher kommt und immer lauter wird. Hosianna, ne? Oh, hilf doch, Messias! Oh, bau dein Reich auf! Hosianna! Und alle legen ihre Sachen und Palmzweige hin und beten ihn an. Und Jesus ganz ruhig auf seinen Fühlen reitet da ein in die Stadt, lächelt vielleicht, was weiß ich, was er macht, so wahrscheinlich nicht wie der Papst so. So, ne, und die Stadt hört das und was ist da los, Mensch? Los, lass uns mal hingehen. Und alle versammeln sich um Jesus auf einmal, ne? So wie es eigentlich sein soll. Jesus ist das Zentrum von seinem Volk. Alles versammelt sich um ihn, guckt auf ihn, hört, vielleicht kommt ein Wort aus seinem Mund. Ne? So eigentlich ein schönes Bild, nur leider wissen wir ja, wie es dann endet. Ne? Sie sehen halt materiell. Petrus hat gesagt, so, als Jesus ihn gefragt hat, hey, wer bin ich denn? Da hat er gesagt, na, du bist der Sohn Davids, du bist der Messias, auf den wir warten, der kommen soll. Ne? Und Jesus sagt ihm, ja, aber das hast nicht du von dir aus gesagt, sondern der Vater hat es dir gesagt. Deswegen hast du das gesagt. Aha. Die Zeit ist halt noch nicht da und sie sehen hier nicht ihren Messias, sondern sie sehen, pass auf, wer ist denn dieser? Die Menge aber sagte, ja, das ist doch der Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Ja. Sie erkennen nicht, dass es ihr Lamm ist. Sie erkennen nicht, dass das der Messias ist, sondern halt irgendein Gesandter von Gott. Ja. Und ich liebe Jesus, weil er kommt in seine Stadt, er sieht seine Schafe und dann sieht er die blinden Führer, die seinen Schafen wehtun und sie in die Hölle bringen. Nur aus Geld und Ruhm und Machtsucht. So. Und Jesus räumt erstmal auf, die zweite Tempelreinigung. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und Er trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer, und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids! Da wurden sie entrüstet. Wie könnt ihr denn rufen, Messias, hier im Tempel Gottes? Ne? Die sehen die Wunder, die sehen, dass alles passiert, wie Gott es vorhergesagt hat, dass jedes kleine Puzzleteil, das so unwichtig schien, er kommt auf den Fühlen, toll, gesund, ne? Aber alles ist passiert so, und sie sehen das und sie wissen das und sie sind sich bewusst, dass alles passiert so, wie es vorhergesagt ist, dass er derjenige ist. So, in Johannes kannst du schön nachlesen. Die Schriftgelehrten sagen jedes Mal, ja, er ist es, aber wir müssen ihn umbringen, weil er will das zerstören, was wir aufbauen. Und sie sehen das und sie sind entrüstet, dass das Volk ihn annimmt als Messias. Er will doch alles kaputt machen. Und du siehst hier, dass die Priester die Herde ausbeuten. Ich meine, ich sehe das oft auch in Gemeinden. Also hier im Osten habe ich das noch nicht so viel gesehen, aber was ich von Amerika so höre, ne, oder aus dem Westen Deutschlands, so, dann ist das schon ein bisschen krasser. So im Namen Jesus und macht mal Klingelbeute auf, ne, so, und los, gebt. Aber schau es mal an, das sind die Lampen Gottes in der Welt, ne? Die wissen, wer Gott ist und was er sagt. Das sind die vorausschauend sagen so, der Messias kommt. Hier betet an, betet Gott an. Das Haus hier ist nur dazu da, um Gott anzubeten und zu preisen. Was machen sie? Die Leute kommen mit ihrem Lamm und Gott hat zu ihnen gesagt, ich möchte ein Schlachtopfer ohne Fehler und Makel haben. Also nichts mit Flecken, so ein oder verkrüppeltes. Ja. Und die Priester, die haben das genommen, und das machen sie heute noch in Jerusalem. So, ich habe vor kurzem mal so eine Reportage gesehen. Und die Leute sind gekommen mit ihrem Lamm und mussten zuerst auf dem Vorplatz ihr Lamm zeigen oder was auch immer sie geopfert haben. Und die Priester haben geguckt und haben dann gesagt: Nee, guck mal, da ist eine Ecke vom Zahn abgebrochen, geht nicht. Ne? Oder nee, guck mal, da ist ein graues Haar. Gefällt Gott nicht. Ne? Oder die Hufe sind nicht gespalten genug. Nee, nehmen wir nicht. Aber du kannst dir ein Tier hier kaufen, bei uns. Die haben wir alle schon geprüft. So, und gehst einfach hin und kaufst sie. Ne? Und die Heiden, die kamen so, die hatten natürlich nur ihr Geld, weil da waren noch viele Heiden immer zum Passafest, weil sie diesen Schöpfer kennenlernen wollten und opfern wollten. Ne? Und die sind dorthin gekommen und hatten natürlich nur ihre Währung. Und das war wieder Kantor, die haben beschissen. Ne? So, die sind hergekommen mit ihrem Geld und es wurde getauscht. So ein anderes Geld, haben natürlich eine Menge Minus gemacht, die Priester Plus. Mit dem Geld konnten sie dann das Lamm kaufen, also haben die Priester sehr viel mehr bekommen. Es ging um Geld, um Macht und um Einfluss. Und es ist echt schade. Und Jesus sieht das und das brennt ihn in seiner Seele und er sagt, das darf so nicht sein. Das ist doch hier nicht. Ich habe doch das hier nicht gemacht, und euch das gegeben, diesen Ort, damit ihr reich werdet mit meinem Namen. Ihr sollt doch andere reich machen in meinem Namen. Und denkt dran, so, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, sagt Paulus. Weil in uns wohnt der Heilige Geist und der macht uns heilig. Und Jesus sagt hier, hey, das Haus, das ist nicht dazu da, um reich zu werden oder physisch gesund, damit es dir gut geht und alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. So, und der Tempel ist nicht dazu da, damit es denen, die im Tempel arbeiten, gut geht. Sondern der Tempel ist dazu da, um zu beten. Der Tempel ist dazu da, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das ist ein Bethaus. Keine Wechselstube. Ein Bethaus. Er sagte, ich habe hier eine Räuberhöhle draus gemacht, aus meiner Beziehung. Es geht euch nur um Raub. Ihr sucht, wen ihr noch mehr ausrauben könnt von seinem Besitz, in meinem Namen. Ja? Mit Lügen, mit Trug. Hier hat keiner mehr Gemeinschaft mit Gott. Hier geht es nur noch um die Dinge. Ne? So, Gott hat nie gesagt, ich möchte das perfekte Tier haben, das ihr mir bringt, ansonsten kann ich eure Sünden nicht vergeben. Weil kein Tier ist wirklich perfekt. Ich habe das gesehen an der Reportage, wenn jetzt hier Palmfest ist oder so, dann müssen sie halt Palmen und irgendwelche Früchte bringen die Juden dann Gott zum Opfer. Und da gibt es von der Palme diese so ein Blatt, ne, und das ist ganz spitz vorne. Also gehen die zum Markt, gucken da beim Palmspitzenstand, nehmen sich eine, ne, und dann müssen sie zum Rabbi. Also die bezahlen Geld für das Ding, gehen dann zum nächsten Stand, da sitzt dann ein Rabbi, und geben dieses Palmdings hin, und er muss nur mal kontrollieren, ob das wirklich ohne Makel ist. Ne, dann guckt er sich alles an, und das war echt interessant, sich mal anzugucken. Können wir mal gucken bei, muss ich nochmal nachgucken. Kann ich dir nicht sagen, aus dem Kopf. Und dann guckt er sich das an, und das war echt interessant. Also bestimmt 5 Minuten hat er sich von der Spitze, ob es wirklich die Nut in der Mitte gerade läuft, ob die Spitze ein bisschen gespalten ist, wenn da irgendwas nicht gestimmt hat, dann, der Rabbi hat natürlich Geld dafür bekommen, ne, aber dann musste dann seine Spitze konnte wegschmeißen, musste sich neue kaufen und wurde zum Rabbi. Ne. Und mit den Früchten genau das Gleiche. Das ist total krank. Wie heißt das mit der Tagesschau in 100 Sekunden? Die Nachrichtenseite hier, die HD oder? Keine Ahnung. Nee. MDR. Genau, kann man ja online gucken. Und da gibt es einen Bereich aus der Welt, und da ist auch so ein Blogger, das ist irgendein Journalist, der lebt in Israel, und dann bringt er immer mal Reportagen über, wie Israel heute ist. Ist sehr cool, einfach mal zu sehen, so war das damals. Es ging nicht mehr um Gott, es ging um Geld und um Dinge. Und das ist echt schlimm. Und natürlich musste das Lamm perfekt sein, ohne Makel, ohne einen einzigsten Fehler, aber nicht die Schöpfung. Jesus war dieses Perfekte, ne? Und Gott hat ihn geprüft. Und für Wert erfunden. Jesus sagt, ihr seid dazu da, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das ist der einzige Grund, warum es einen Tempel gibt. Zu beten. Zu reden, zu hören, sich hinzugeben und zu empfangen, ne? Um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Gott hat gesagt zu Salomo, dieser Tempel und auch zu Mose mit der Stiftshütte, das ist jetzt mein Haus, in dem ich wohne, und jeder, der hier mich sucht, der wird mich finden. Das ist jetzt mein Wohnhaus in der Welt. Und wir sind jetzt der Tempel. Und Jesus steht hier und er reißt den Tempel, fängt er an, gerade abzureißen, ne? Schon mal physisch. Und er sagt, hat ja auch gesagt, hey, bei der ersten Tempelreinigung, in 3 Tagen, ich reiße diese Tempel, den reiße ich ab, und in 3 Tagen baue ich einen neuen auf. Und alle verwundern sich, das hat doch ja 300 Jahre gedauert, was weiß ich, wie lange, 30 oder so. Und du in 3 Tagen, natürlich. Das ist eben das Schöne. Nach 3 Tagen ist er auferstanden, jeder, der ihn annimmt und sein Blut trägt, und der hat ein neues Leben, ist ein neues Geschöpf, und das ist der Tempel Gottes. Auf einmal wohnt Gott in uns und nimmt Wohnung und Platz. Und wir sind das Licht der Welt. Jesus sagt ja, hey, es geht um Gemeinschaft, nicht um diesen Akt an sich. Sondern was hinter diesem Akt steht, das ist der einzige Grund, warum Gott gesagt hat, opfert und macht das so. Okay, machen wir weiter. Und er heilt Blinde, Lahme. Auch schön, oder? Der Tempel ist da, um Gemeinschaft zu haben mit Gott und zu empfangen von ihm. Und der Tempel ist dazu da, um zu heilen. Und das ist doch so, oder? Und seit Gott in uns wohnt, seitdem fängt er an, uns zu heilen. Von Wunden, die niemand vielleicht sieht, außer er. Bei mir holt er Wunden raus, die ich noch nicht mal gesehen habe. Ich wusste gar nicht, dass sie da sind. Ne? Ich hätte erst jahrelang zum Psychologen vielleicht gemusst, bis irgendwann rauskam, wäre, dass ich irgendwann zu viele Nüsse gegessen habe. Und deswegen, was weiß ich. Ne? Aber Jesus holt das im richtigen Moment raus, aber er holt es nur raus, um dann das zu heilen. Ne, und wegzumachen. Gemeinschaft mit Gott bewirkt eine innere Heilung. Ne? Und, lesen wir weiter, als die obersten Priester, die Schriftgelehrten, die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was die da sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja. Habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Da war das Nichts. So, die armen Leute, so damals, wenn du eine Behinderung hattest, so, dann du hattest keine Chance, irgendwie einen tollen Job zu kriegen. Wenn du blind warst oder verkrüppelt, dann warst du ja, ein Penner. So warst du auf der Straße und musst zusehen, wie du Essen kriegst. Du warst nichts. Das waren Säuglinge, geistlich gesehen. So, das waren die, die keine Nahrung bekommen haben von Gott. So, weil niemand da war, der sie ernähren konnte, geistlich. Höchstens in Ritualen und irgendwas anderes, so, aber nicht in Gottes Liebe. Ja, also, wozu ist das Haus Gottes da? Was sagt Jesus uns? Zum Beten, also zum Reden mit Gott und zum Empfangen, um Heilung zu produzieren. Ne? Heilung findet dort statt und Lobpreis soll dazu finden sein für seinen Schöpfer. Und es ist doch so, die, die wirklich zu Jesus kommen in dem Tempel, die mit ihm reden, so, und die zu seinen Knien gehen und sich berühren lassen und geheilt werden, das sind doch auch die, wo Jesus sagt, ja, das sind vielleicht Unmündige oder Säuglinge, aber gucke, die loben den Schöpfer. Und da ist eben das Ding, wo Religion und Glaube, wo diese Grenze entsteht. Und wo die Grenze einfach ist, auch christliche Religion und christlicher Glaube. Ne? Da gibt es eine große Barriere. Das sind alles hier Christen. Trotzdem gibt es große Unterschiede. Warum? Weil die einen, die Religion, die betet die Schöpfung an. Ne? Und die wirklich glauben und eine Beziehung haben und berührt sind von Jesus, so, die beten den Schöpfer an. Ich kenne viele Christen, die die Schöpfung anbeten. Das, was Menschen erschaffen haben. Man kann ja Christsein auch erschaffen. Dass man alles so gestaltet, dass man in die richtige Emotion drin ist, um sich zu fühlen, wie man sich eigentlich fühlen sollte. Ne? Zu denken, wie man eigentlich denken sollte. Es gibt richtig für Prediger Ausbildungen, wie du so predigst, dass Menschen berührt sind und verwundet. Ne? Aber ohne, dass der Prediger an den Heiligen Geist glaubt oder mit dem Heiligen Geist gefüllt ist. So, Menschen können echt tolle Worte nehmen und ich finde es toll, Gott nimmt die, die eigentlich nicht reden können, um zu reden. Weißt du? Und das, ich will, dass das mein Leben wird. Das soll ich sein. Ich möchte das sein. Gemeinschaft mit Gott zu haben, ganz real. Nicht aufzuhören, mit ihm zu reden und nicht aufzuhören, ihm zuzuhören, wenn er redet, sondern endlich Heilung zu finden und heilig zu werden, heil zu werden. So, und endlich diesen Dreck und dieses Fleisch rauszukriegen und diese Bedrängnis und diese Leidenschaften für Dinge, die alles zerstören um mich drum um mich. Endlich frei zu werden und Frieden zu haben, gute Frucht zu tragen. Und ich möchte ausgerichtet sein auf meinen Schöpfer und ihn loben und preisen und danken. Ich möchte einen Blick haben, wo ich mir nicht erst sagen muss oder mir sagen lassen muss vom Prediger, du musst Gott loben, du brauchst ein dankbares Herz, also danke öfters mal. Ne? Weil klar, solange ich dran denke, eine Woche lang danke ich Gott und lobe ihn, ne? Aber dann irgendwie bin ich wieder im Alltag und weg. Dann muss ich es wieder hören. Ne? Aber jemand, der auf Gott guckt und Gemeinschaft hat mit ihm und immer heil und heiler wird, so ein. Du siehst einfach, was Gott in deinem Leben tut. Du bist einfach dankbar. Du weißt einfach, der Schöpfer ist das, der alles macht und bewegt. Ich stecke hier im Plan des Schöpfers und ich bin da drin sicher. Egal, ob ich Angst habe oder Sorgen oder Nöte, ich bin in seinem Plan und ich bin da sicher. Und ich brauche nur gehorsam sein, selbst wenn ich nichts habe, segne ich andere. Ich bin schon gesegnet. Das sagt Jesus, ist sein Haus. Und er bringt ein Beispiel, aber diesmal ein sehr praktisches. Als er aber früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, da hatte er Hunger. Also, Jesus war vollkommen Mensch, der hatte natürlich auch mal Hunger. Und als er einen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, da ging er zu ihm hin und fand nichts daran, als die Blätter. Da sprach er zu ihm: Hey, nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit. Und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Die Jungen standen bestimmt da und dachten, verstehe ich nicht. Ich wäre da gewesen und hätte gedacht, na gut, warum sucht sich nicht einen anderen Feigenbaum? Kann jetzt der Feigenbaum nicht dafür? Aber wir haben ja gerade gesehen, was passiert ist. Er hat seinen Tempel gereinigt, genauso wie er uns reinigt. Und diese Feigenbaum hier, ist diese religiöse Tempel. Das, was die Schöpfung verherrlicht und will, dass die Schöpfung wächst. Dass all den Ruhm und den Glanz von Gott wegnimmt und auf sich legt. Und sein Juden, ne? Wir sind geistliche Juden, sagt Petrus. Wir sind eingepfropft in den Baum der Juden, was auch immer. Und Gottes Volk. Wir sind jetzt Gottes Volk. Ne? Geistlich beschnitten, geistlich Juden. So. Die Juden sind immer diese Feigenbaum in der Bibel. Immer wenn du findest Feigenbaum, sind es die Juden. So. Und hier ist es, das ist sein Volk und seine Priesterschaft. So. Und der kommt da an, er sieht den Baum und er verspricht mehr, als er ist. Perfektes Bild. Ne? Weil er sieht dann einen Feigenbaum mit Blättern. So. Und beim Feigenbaum ist das Interessante, weiß nicht, ob du schon mal einen gesehen hast, ich schon. So, und zuerst kommen die Früchte, die wachsen als allererstes beim Feigenbaum, ist echt lustig. Und dann, wenn die Früchte da sind, dann fangen an, die Blätter zu wachsen. Das heißt, wenn du zu einer richtigen Jahreszeit, aber ist ja klar, die fallen ja auch ab dann, aber wenn du Blätter siehst, sind Früchte dran, Punkt. So, und beim Kirschen musst du erst gucken, oder Äpfel, ne? Da wachsen erst die Blätter und dann kommt Blümchen und dann, naja, irgendwann mal ein Apfel. So, beim Feigenbaum ist genau andersrum. Jesus sieht da den Baum und der verspricht Frucht und der geht hin, da ist keiner zu finden. Sieht alles aus wie ein Feigenbaum, der Früchte tragen müsste. Ne? So, aber was er dort sieht, ist einfach nur fruchtlos. Und er steht einzeln. Ne? Er steht nur für sich und denkt nur an sich. So, außerhalb der Gemeinschaft. Und wir brauchen Gemeinschaft, um befruchtet zu werden. Ich sag's mal so. Ne? Der Feigenbaum braucht einfach andere Feigenbäume, damit Früchte kommen. Ich habe Olivenbäume. Und ich habe mich so gefreut, oh, kriege ich bestimmt Oliven. Ja, ich bräuchte noch einen anderen. Ich habe jetzt zwei, aber die sind sowieso, irgendwie klappt es nicht. So, ne? Und so ist es doch mit uns auch. Wir brauchen in der Gemeinschaft, fangen wir an, Früchte zu tragen. Wir befruchten uns gegenseitig. Wir bringen unsere Früchte und kriegen. Ne? So, wir geben, streuen unseren Samen aus, Weizen oder so. Auch bei uns wird ausgestreut, ne? Auf unserem Boden. So, wir geben und auf einmal wird es lebendig und es wird eins. Ne? Bei Religion ist es anders. Da dreht sich oft alles nur um eine Person, ne? Auch die Sekten gehören dazu. Es dreht sich um eine Person oder um ein Ritual, ne? Oder um ein Haus. Gibt es viele Häuser davon, aber, ne? Aber es geht nicht mehr um denjenigen, den Einzelnen, der alles macht und tut. So. Ihr sagt hier, nee, nee, meine Glieder sind überall auf der Welt verstreut und alle seid ihr mein Leib. So. Ob ihr nun Namen habt oder nicht. Der Feigenbaum hier ist ein Heuchler. Ja, das hat er oft zu den Pharisäern gesagt, ihr Heuchler, getünchte Wände seid ihr. Nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit. Und denk dran, die Zeit wird kommen und Jesus wird richten und alles, was keine Frucht bringt, das wird verbrennen. Und alles, das was Frucht bringt, aber schlechte Frucht, das wird er wegschmeißen. Und verbrennen. Das, was gute Frucht bringt, das wird er behalten in seinem Garten. Und ich freue mich auf diesen Garten. Ich meine, stell dir das vor, du hast einen Garten und da gibt es kein Unkraut. Da gibt es nur Früchte, die lecker sind und gut sind. So keine Blumen, die irgendwelche Schnecken anlocken, so wie wir hatten hier im Garten hinten, so komische Blumen, so ein, wir hatten nur Weinbergschnecken. Alles, was ich angebaut habe, ist über Nacht weggefressen. Redet hier von diesem religiösen Tempel, wo nicht seine Früchte wachsen. Und er sagt, und das wird doch passieren, nämlich als er das jetzt sagt, 40 Jahre später ist der Tempel weg. Die Römer kommen rein und stecken alles in Brand. Und der Tempel hat ja so viel Gold in drinne, ne, dass das ganze Gold anfängt zu schmelzen. Und da gab es ja keinen. Und die haben ja damals jeden Stein perfekt gesägt und gefeilt und übereinander gepackt. Konntest kein Blatt reinstecken. Ne? Die Steine vom Tempel, die großen, lagen alle aufeinander. Da kam auch kein Wind durch. Nur das Gold ist in diese feinen Ritzen natürlich rein. Macht Gold so. Ne? Also mussten die Römer Stein für Stein abnehmen und das Gold abkloppen. Und die Steine, die wurden dann in den Berg darunter gerollt und so, das siehst du heute noch. Das Einzige, was noch übrig geblieben ist vom Tempel, ist die Klagemauer. Stand ich schon mal dran, sind echt nur große Steine und das war's. Aber trotzdem kannst du immer noch nicht durchgucken. So, das ist schon cool. Also an den Ecken jetzt schon, wegen dem Wetter, aber wie gesagt, du musst weg und ich werde dich auch wegnehmen. Warum? Weil ich Früchte will. Ich will, dass Menschen satt werden. Was soll ich denn mit dir? Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist denn der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Im Lukas, wenn du mal liest, da steht nicht, und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum, sondern da steht noch ein Zusatz, auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum von der Wurzel an. Ja. Finde ich ziemlich cool, weil Jesus sagte, ich bin der Weinstock, ihr die Reben, ich bin die Wurzel und ich gebe euch alles, was ihr braucht zum Leben, ne? Und ihr hängt an mir dran und ihr werdet dann die Früchte bringen. Ne? Ohne Wurzel, also ohne mich, weg vom Weinstock, könnt ihr nichts an Frucht bringen. Ne? Könnt ihr nicht leben. Aber in mir habt ihr gute Wurzeln und meine Wurzeln gehen tief, so, und ihr werdet Frucht bringen. Manche 100, andere 70, andere 60-fach. Ne? Also es liegt an Gott, wie fruchtbar wir sind. Das ist doch schön, oder? So, ich muss nicht so fruchtbar sein wie Hudson Taylor. Also es liegt nicht an meinem Glaube. So, war ein Missionar, ist egal. So, guck dir das an, so ist nicht seine Wurzel und er fängt im Verborgenen an, so, und geht dann nach außen. Ne? Und so ist es auch bei uns. Wenn wir uns abkapseln von Jesus, dann im Verborgenen fangen wir an zu vertrocknen. So, ne? Wenn wir nicht an diese Wurzel hängen, so, und das sieht man kaum, aber irgendwann wird es sichtbar und es kommt nach außen. Und so ist es auch mit den Religionen, die fingen ja alle super an. Ne? Auch so christliche Sekten oder Abspaltungen, so, die ein anderes Evangelium haben, so kenne ich einige. Ne? Die fingen alle super an und das sah alles noch nach Jesus aus und es hat sich alles noch so angehört, aber weg von der Wurzel, manches dauert länger, anderes geht schneller, aber irgendwann siehst du, wie alles trockener wird und trockener. Bis du sagst, das ist ein totes Gestrüpp. Da ist überhaupt kein Leben drin. Wir müssen dranbleiben, um lebendig zu bleiben und Frucht zu kriegen. Und als die Jünger das sahen, verwunderten sie sich. So, und warum ist er denn so plötzlich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sag euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich, und wirft dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Da muss man im Kontext bleiben. Jesus sagt hier nicht, dass wir den Glauben haben, dass wir Materie einfach versetzen. So wie in Matrix oder so. Sondern du musst hier im Kontext bleiben und lies mal in Vers 22 nochmal. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. So, der Kontext ist wieder dieses Gebetshaus, ne? Dieser Tempel. Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit ihm connected zu sein, von ihm was zu geben und von ihm dann auch zu hören und zu empfangen. Und dann gehorsam zu sein und im Gehorsam zu tun. Jesus hat es auch mal anders gesagt, an manchen anderen Stellen kennen wir alle so ein, wer in meinen Namen bittet, der wird empfangen, ne? Wenn ich in seinen Namen bitte, dann heißt es, dass ich in seinem Willen bete. Also muss er mir vorher gezeigt haben, was dran ist. So. Oder wer den Willen des Vaters tut. Ne? So. Wer am Willen des Vaters bittet, der wird empfangen. Und da soll man nicht zweifeln. So. Der Schlüssel ist immer Connection. Und wenn Gott sagt, so, bewegt die Materie von da nach da, dann passiert's. So wie Petrus auf einmal auf dem Wasser laufen konnte. So wie Jesus auf einmal einen Sturm gestillt hat, so wie Elia die Zeit angehalten hat. Oder Elisa, einer von den beiden. So, wenn Gott das will, passiert das. So, ja, aber nur wenn Gott das halt will. Wäre ziemlich schlecht für uns, wenn wir einfach die Zeit anhalten könnten, wann wir wollen. Ich glaube, da würde unser Leben nie weitergehen, weil Ständen würden nur schlafen. Ne? So, keine Ahnung, ich würde nur spielen, ich keine Ahnung, ne? Ich meine, wenn man die Zeit einfach so anhält, wie man will, so dann, da kommt nie was Gutes bei raus, weil wir sind halt immer noch, unser Fleisch ist halt immer noch da, ne? So, wir würden es ausnutzen. Wir würden doch keine Umzüge, das wäre doch simpel, ne? Ich würde mir einfach meine Dinger wegbeamen in meine neue Wohnung. Genau da, wo sie stehen sollen, ne? So, ich würde dann hier nicht mehr weiß streichen, sondern sagen, gelbe Farbe, weiß. Ne? Bumm. Wäre toll, oder? Und ich weiß, wir sind dazu vielleicht fähig, aber nur wenn Gottes will. Ne? Was Jesus hier ganz klar sagt, auch im Kontext zur ganzen Bibel, so, das hat nicht mit unserem Glauben zu tun, was alles Großes passiert. Ne? Sondern es ist der rettende Glaube. Unser Glaube ist Jesus. Und die Gemeinschaft, das Gebet, er sagt ja, er bittet im Gebet. Der bittet im Reden mit Gott. Und wir kennen das, wenn wir zu Gott gehen, wenn wir was bitten und mit ihm reden, dann kommt doch öfters mal von Gott so nichts oder nein. Oder warte. Oder ja. Ich meine, dann ist doch okay, oder in dem Moment? Vielleicht innerlich sagt man Mist, aber trotzdem ist es dann okay. Gott hat gesagt, nee, okay, dann nee. Oder Gott hat gesagt, warte, das wird echt schwer jetzt, aber okay, und klar, dann warte ich. Ich meine, Gebet bedeutet ja, dass ein Zwiegespräch da ist, dass was zurückkommt. Es geht ja nicht nur um Bitten, um was hinbringen und dann geht man seinen Weg weiter, sondern wir haben ja einen lebendigen Gott, eine lebendige Beziehung. Das heißt ja, wenn ich bete, dann erwarte ich natürlich auch, dass Gott zurückantwortet. Das wäre sonst wie unsere Ehe. Dort reden den ganzen Tag und ich bin ruhig. Ich mache Spaß. Also im Kontext, Jesus sagt, ich bin die Wurzel und jeder wird Frucht bringen, wer an mir hängt. Und wir sind das Gebetshaus und er nimmt nun mal Wohnung. Und das ist nun mal das Schöne. Wir sind dieser neue Tempel, der geistlich ist, der ist physisch nicht zu verstehen. So, das hat nichts mit Materielle zu tun oder mit Zeit oder mit irgendwas Begrenztem, ne? Sondern wir sind ein geistlicher Tempel, was Neues. Und Jesus wohnt in uns und er sagt so, ich habe euch zum Tempel gemacht für die Gemeinschaft, um euch zu heilen, damit ihr heilt und ein Segen werdet für die Menschen um euch drumherum. Er hat auch gesagt, Salz. Ne? So, und damit ihr den Schöpfer, einen Blick auf den Schöpfer kriegt. Damit ihr dankbar seid, damit ihr anbetet, damit ihr erkennt, was ihr habt und wer ihr seid. Ja. Wir sind dieses Tempel in der Dunkelheit, dieses Licht. Und Jesus sagt, bleibt in mir und ihr werdet Früchte bringen. Aber ich hole alles Dunkle ans Licht. Und bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, er war nochmal ein letztes Mal im Tempel bei ihnen. Er hat nochmal seine Herrlichkeit gezeigt und seine Göttlichkeit. So, er hat nochmal bewiesen, dass er der ist, der vorhergesagt ist. Und sie durften sich nochmal entscheiden. Ja, für das Licht oder für ihre Dunkelheit. Sondern. Und sie haben Jesus dort nochmal abgelehnt. Sie haben gesehen, wie das Volk ihn sieht und sagt, Messias, unsere Hilfe von oben, ne? Hosanna. Und sie standen da und waren entsetzt und haben gesagt, nee, das können wir nicht, das wollen wir nicht. Wir lassen nicht zu, dass unser Tempel abgerissen wird. Da haben wir viel zu sehr für gearbeitet. Das ist unser Leben, das ist unser Sinn. Und der will es uns wegnehmen? Nee. Wir beten nicht diesen Gott an, sondern wir beten unseren Gott an. Götzen. Obwohl er den gleichen Namen trägt. Und das ist doch schade, oder? Dass Jesus in sein eigenes Haus kommt und nicht willkommen ist. So wird aus seinem eigenen Haus rausgeschmissen. Und lasst uns einfach nur aufpassen, dass wir unseren Herrn nicht aus seinem Haus rausschmeißen, indem wir sagen, nee, heute lasse ich die Tür zu, tut mir leid da. Will ich mal lieber nicht von dir hören. Das würden wir so zwar nicht sagen, aber praktisch macht man es ja doch, wenn der Geist anfängt zu reden und man einfach weghört. So. Ja, ich danke dir für für das lebendige Bild hier. So. Und ja, ich möchte ein guter Feigenbaum sein. Ich möchte nicht nur nach einem Feigenbaum aussehen, der Früchte hat, sondern ja, ich möchte Früchte tragen. Und lieber ein paar Blätter verlieren. Ja, ich danke dir, dass du es uns so einfach machst und in Demut da gekommen bist und das. Ich möchte auch in Demut vor dir sein und auf dich warten. Und ich freue mich schon, hinter dir her zu kollabieren, wenn wir vom Himmel kommen und du richtest und du mit deiner Krone kommst und als König sichtbar für jeden. So, ja, nicht mehr mit dem Krause du, sondern. Du bist ein wunderbarer Gott, Herr. Ich liebe dich so sehr. Ich danke dir für diese Heilung, die du machst in meinem Herzen. Stück für Stück und Schritt für Schritt. Ja. Und tut mir leid, wenn ich mich manchmal einfach nicht freuen will, und nicht sehen will, dass du wirkst und ich in deinem Plan bin, wenn ich einfach nur auf das Äußerliche sehe und da einfach nur denke, da ist nichts, wenn ich hier und ich möchte zufrieden sein, Herr, und selbst wenn ich da bin, 30-fach fruchten, dann ja, hast du es so festgelegt und dann ist es gut so. Und ja, bitte hilf mir da auch einfach zufrieden zu sein mit dem Plan, den du hast für mich. Ja, danke, dass wir gerade am richtigen Ort sind, zur richtigen Zeit. Und bitte bestätige uns das immer wieder, dass wir einfach dich finden, ob es jetzt in der Kindererziehung ist oder im Dienst für die Gemeinde oder in der Schule mit irgendwas auswendig lernen, was einfach total dämlich ist oder nichtssagend. Ja. Bitte zeig uns, dass alles gerade wichtig ist und ja, wir leuchten sollen. Ja. Und ich danke dir und ich bitte dich, dass du jeden segnest, der heute nicht hier ist, der unterwegs ist. Ja, leuchte da einfach und sei laut und klar. Ja. Bitte hilf uns, Hosanna, hilf uns. Ich brauche dich. Ich denke, dass du alles machst. Ich will mich an dir festhalten, so wie du mich festhältst an dir. Danke, Amen.